jeder Moment in der Mediation, wo die Beteiligten in Verantwortung gehen, in Eigenverantwortung gehen, nämlich indem sie sagen, ja, ich will ein Einzelgespräch oder nein, ich will keins, ist immer ein guter Schritt in die richtige Richtung, nämlich eine eigenverantwortliche Lösung zu finden.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fehmarn. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und die heutige Folge soll sich um Mediation drehen, um Arten und Weisen, wie Mediation durchgeführt werden und um eine spezielle Intervention, wie wir so als Berater sagen, nämlich das Thema Einzelgespräche. Und da habe ich mir eine ganz kompetente Kollegin eingeladen, die das Thema nicht nur in der Praxis bearbeitet, sondern dazu auch in der Lehre und viel Erfahrung mitbringt. Ich begrüße hier im Podcaststudio Richterin und Mediatorin Insa Norden. Hallo Insa.
Hallo Sascha.
Insa, und wenn ich sage Richterin und Mediatorin, dann ist das vollkommen richtig, ne? Du arbeitest als Richterin, dort auch dann im Kontext als Güterichterin und kannst dort mediativ arbeiten. Aber du bist auch in der Mediationswerkstatt Münster, einer Mediatorenschmiede erster Stunde, will ich fast sagen, tätig und hast Mediation schon viele Jahre in deinem Repertoire.
Das ist richtig.
Wie kam das damals als Richterin, dass du mit Mediation in Berührung gekommen bist?
Das war 2003. Ich war gerade 2 oder 3 Jahre davor in die Familienabteilung des Amtsgerichts Kiel versetzt worden, hatte mir so meine ersten Sporen als Familienrichterin verdient und kriegte so den Eindruck, dass möglicherweise viele von diesen Verfahren hier nicht nur mit Jura befriedigend erledigt werden können. Und das war so ein bisschen unbefriedigend, weil ich dachte, irgendwie müssen wir mit den Leuten anders reden. Die sind da in existenziellen Krisen. Oft verstehen die auch nicht, was wir von denen wollen. Und eigentlich brauchen die was anderes. Und während ich das noch so überlegt habe, wurde eine Fortbildung angeboten, damals von Wolfgang Scheibel und Holger Mühlecke, wenn ich mich richtig erinnere, war so eine Kurzausbildung gerichtliche Mediation. Und
eines dieser Pilotprojekte sozusagen.
Genau. Von damals. Und ich meine, dass Christian Pfeiffer das ursprünglich, der war damals Justizminister in Niedersachsen, aus der Taufe gehoben hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich bleibe mal bei dem Ergebnis. Also Wolfgang Scheibel und Holger Mühlecke kamen dann jedenfalls ans Oberlandesgericht nach Schleswig und haben da, ich glaube, zwischen 15 und 20 Kollegen in, Gott, das waren 3 mal 2 Tage, glaube ich. Ich würde gar nicht sagen ausgebildet, mehr angebildet, aber jedenfalls infiziert mit diesem Gott sei Dank hoch ansteckenden Virus der Mediation. Und es hat bei mir total geklappt.
Das waren ja die Anfänge in der Justiz 2003, auch genau. Mit Christian Pfeiffer, der damals auch eine medial schillernde Figur war, gar nicht mal mit Mediation, aber doch sehr, sehr präsent, Kriminalstatistiken und für Reformen und auch die Zeit, als an den Gerichten ja, wie man so sagte, eine Klageschwemme noch wahrgenommen wurde und es tatsächlich um neue Methoden ging. Und viele, viele Projekte, viele Pilotprojekte sind damals in der Justiz aufgenommen. War das also für euch als junge Richterinnen eine Aufbruchsstimmung oder war euch gar nicht so klar, dass das was Neues dort ist?
Doch, also ich war sicher eine der Jüngeren, die das gemacht haben. Es waren auch viele ältere Kollegen dabei, auch ja höher in Beförderungsämtern, weil man natürlich insgesamt auch sehr neugierig war und so als Juristen auch so ein bisschen skeptisch darauf geblickt hat, was das für eine Art der Konfliktbefriedung und ja auch Verfahrenserledigung ist, die so in so einem prozessual fast rechtsfreien Raum agiert. Das war auch so ein bisschen unheimlich. Und es gab zum Beispiel am Anfang gab es Diskussionen, das weiß ich noch in unserer Runde, darüber, ob man überhaupt Mediation an Amtsgerichten anbieten kann, weil dort es ja möglich ist, dass Leute kommen ohne Anwälte. Das überhaupt geht. Da waren die Kollegen vom Landgericht, doch nicht alle, aber doch einige der Auffassung, das geht nicht. Andere, so wie ich, haben dann gesagt, warum sollten die rechtssuchenden Bürger am Amtsgericht die Wohltat der Mediation nicht genießen dürfen? Und das war eben so ein bisschen ein Ausdruck dafür, dass man nicht so genau wusste, wie können wir da agieren, wie geht das? Juristen haben immer Angst, ne, irgendwas zu machen, was nicht gesetzeskonform ist.
Wahrgenommen und auch der eigenverantwortliche Bürger hat in Rechtsangelegenheiten zumindest um Rat zu fragen beim Rechtsbeistand.
Genau, dem Amtsgericht muss man das eben nicht. Ne? Es gibt eben auch viele Verfahren, wo die Beteiligten nicht vertreten sind. Da hat aber wiederum Wolfgang Scheibel dann sehr geholfen, der nämlich damals als Direktor des Amtsgerichts in Göttingen eine Mediationsabteilung aufmachte, die sehr erfolgreich lief. Und das war sozusagen eine Visitenkarte, die letztlich auch dann in Schleswig-Holstein die Tür für die Amtsgerichte zur Mediation eröffnet hat. Und mittlerweile hat Schleswig-Holstein, ich glaube, es gibt kein Gericht, nein, wirklich kein Gericht in Schleswig-Holstein, wo es nicht ausgebildete Güterrichter gäbe. An einigen findet dann manchmal zwischendrin, da gibt es Personalverschiebungen, keine güterrichterliche Mediation statt. Aber ich würde sagen, wir sind flächendeckend versorgt.
Das heißt, das muss man vielleicht noch dazu sagen, so, es ist natürlich jedes Gericht mittlerweile verpflichtet, Güterrichter vorzuhalten, aber eben sie ausgebildet zu haben und erfahrene Mediatoren und mit außergerichtlicher Streitbeilegung betraute Person. Das ist auch für die Justiz nicht so ganz einfach. Und das seid ihr aber in Schleswig-Holstein, das nehme ich auch so wahr, weil ich zu den Kollegen da auch Kontakt habe, ja, wirklich hinterher. Ne? Ihr gebt da richtig Gas, muss man sagen. Insa, von der Zeit 2003 bis dann die Güterrichter auch gesetzlich formuliert waren, ist ja eine ganze Menge passiert. Du arbeitest heute auch als Güterrichterin, bildest junge Güterrichter weiter aus. Mit unserem eigentlichen Thema, zu dem wir kommen, kann ich mir das sogar relativ schwer vorstellen. Aber als Güterrichterin, wenn du mediativ arbeitest, sind dort Einzelgespräche möglich und auch üblich? Wie ist das in dem Kontext?
Ja, die sind möglich und üblich. Also ich fahre ja sozusagen zweigleisig schon seit vielen Jahren. Ich bilde Güterrichter für die schleswig-holsteinische Justiz aus und auch für die Hamburger Justiz. Und ich bin aber genauso gut in der Mediationswerkstatt Münster mit der Ausbildung von Mediatoren befasst. Und in beiden Fällen mediiere ich auch. Wobei die außergerichtliche Mediation im Moment einfach aufgrund meiner Einbindung in die Justiz betreibe ich eher zurückhaltend. Einzelgespräche gibt es in beiden Fällen, außergerichtlich und gerichtlich. Und du hast jetzt nach der gerichtlichen Mediation gefragt. In unseren Ausbildungen kommt das eher nur am Rande vor. Aber in der Praxis wird das sehr oft gemacht, auch weil es ein Beschleuniger ist. Die gerichtliche Mediation nimmt längst nicht diesen Zeitraum ein. Also ich rede jetzt von der gerichtlichen Mediation in Schleswig-Holstein. Das mag sein, dass das in anderen Bundesländern anders ist. Ich glaube aber nicht. Also alles, was ich höre, ist etwas ähnlich. Wir haben irgendwas zwischen 3 und 8 Stunden auf 1 bis 2, maximal 3 Termine verteilt.
Ja, Kollege in Sachsen-Anhalt, mit dem ich viel arbeite, der als Güterrichter, der sagt auch immer, wir denken in Stunden und nicht in Einheiten oder in Tagen.
Im Grunde genommen sind das Kurzmediationen, ne? Wenn man jetzt mal den fachlichen Terminus dafür nehmen will. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir überwiegend Anwälte dabei haben und die gerichtliche Mediation für die Anwälte keine extra Gebühr auslöst. Ja. Das heißt, für so einen Anwalt ist eine Mediation dann sinnvoll, wenn er damit entweder eine umfassende weitere zeitliche Befassung vermeiden kann oder wenn es ganz am Anfang ist und er im Prinzip bei Gericht sonst noch nichts weiter gemacht hat.
Ah, das ist nochmal diese Dynamik auch.
Und auch dann, abhängig vom Streitwert, muss man einfach sagen, nicht? Das ist wenn so eine Mediation sich dann über Stunden und Stunden und Stunden und 3, 4, 5 Termine hinzieht, dann wird das für die Anwälte ein Verlustgeschäft. Das ist der Grund, warum wir uns da natürlich auch ein bisschen anpassen. Und
Einzelgespräche sind dann ein Beschleuniger. Das finde ich
interessant. Ja, genau. Genau. Und ich will noch kurz erzählen, ich sage mal, gerichtliche Mediation ist so ein bisschen Mediation sui generis. So sagen wir das.
Auf ganz eigene Art für die Nicht-Juristen.
Ganz eigene Art.
Nicht-Lateiner.
Das hängt eben im Wesentlichen damit zusammen, dass da Anwälte dabei sind. Professor Greger hat gerade in der neuen ZKM einen interessanten Artikel über Anwälte in der Mediation veröffentlicht. Und ich glaube, ich werde dazu noch mal Stellung nehmen in der ZKM,
weil das wirklich
weil das wirklich ein anderes Thema ist als das, wofür wir uns heute verabredet haben. Während man in der außergerichtlichen Mediation Einzelgespräche ja in der Regel schon hat durch die Vorgespräche, die man führt, machen wir das in der gerichtlichen Mediation üblicherweise nicht. In einigen wenigen Fällen schon, aber wenn da Anwälte involviert sind, was ja meistens ist, dann wenden wir uns an die Anwälte, müssten uns dann von denen erlauben lassen, uns direkt an die deren Mandantschaft zu wenden. Ja, das ist ein bisschen umständlich und eben zeitfressend. Deshalb ist es regelmäßig so, dass wir geben die Akten in die Mediationsabteilung. Von dort wird angefragt, ob eine Mediation gewünscht ist. Und dann gibt es einen Termin und dann treffen wir uns das erste Mal eben zum Termin und üblicherweise in der Konstellation Mediatorin oder Mediator, links, rechts, Anwalt oder Anwältin und natürlich die Beteiligten.
Also sind immer mindestens 5 Personen anwesend.
Am Amtsgericht gibt's durchaus auch Konstellationen, wo nur die Beteiligten anwesend sind. Aber du hast schon recht, an den Landgerichten ist es immer mit Anwalt. Also du kannst üblicherweise von 5 Personen ausgehen.
Ja, das ist auch für Mediatoren unterschiedlich, dass einige schon nervös werden, wenn mehr als zwei Personen noch dazukommen und andere, die fangen gar nicht erst an, wenn nicht fünf Leute im Raum sind. Und dann kommt es auch am Gericht sozusagen zu Einzelgesprächen? Kann es dazu kommen?
Ja.
Ich steuere mal das Thema so an, weil das ja doch auch eine besondere Art ist, dann zu mediieren. Vor allen Dingen in Abgrenzung zu diesen Gesprächen an einem Tisch, wenn alle in einem Raum sind. Was ist für dich als Mediatorin sozusagen im Laufe der Jahre deutlich geworden, was Einzelgespräche bewirken können und wie man sie angehen muss, um möglichst die konstruktiven Wirkungen zu haben?
In der Mediation machen wir am Anfang eine Vertraulichkeitsvereinbarung. Dann müssen sich die Beteiligten darüber einig sein, wer außerhalb des Raumes noch davon hören soll. Wenn ich ein Einzelgespräch mache, dann habe ich eine Vertraulichkeit in der Vertraulichkeit, weil ich bin dann ja aus dem, sagen wir jetzt mal, Fünfergruppe raus. Und wenn ich mich dann nur mit einem oder mit dem der einen Partei und ihrem Anwalt unterhalte, dann kriegen ja die anderen das nicht mit. Auch diese Gespräche sind vertraulich. Und damit habe ich eine Vertraulichkeit im Rahmen einer Vertraulichkeit. Das muss man entsprechend ankündigen und erklären, damit die Leute wissen, auf was sie sich einlassen. Wesentliches Grundprinzip der Mediation ist die Transparenz und die allseitige Informiertheit.
Und es soll ja auch irgendwas nach außen hin bewirken, die Gespräche. Daher braucht es irgendwie Durchlässe.
Das muss man einfach wissen, dass man eine Situation herstellt mit einem Einzelgespräch, die mit dem Grundprinzip der Informiertheit kollidieren kann. Und letztlich, nächstes Grundprinzip, Eigenverantwortung der Beteiligten. Wenn ich denen das erkläre, die kennen die Chancen und Risiken so eines Einzelgesprächs, dann gehe ich davon aus, dass sie in der Lage sind, zu sagen, ob sie das in Ordnung finden. Wenn ich sage, ich könnte mir vorstellen, dass ein Einzelgespräch sinnvoll ist, dann erkläre ich, wie das abläuft und sage denen auch, dass meine Einzelgespräche enden immer mit der Frage an die Beteiligten, was ich nicht von dem Inhalt des Einzelgespräches in die große Runde transportieren darf. Und das erkläre ich denen vorher auch und sage denen, es kann also sein, dass es Dinge gibt, die sie aus dem Einzelgespräch nicht erfahren. Können sie damit leben? Ich habe da unterschiedliche Erfahrungen gemacht, ganz, ganz überwiegend sagen die, ja, das ist schon in Ordnung, weil es auch wirklich immer überraschend ist, wie groß das Vertrauen der Beteiligten und auch der Anwälte in die Person des Mediators oder der Mediatorin ist. Und in einigen Fällen sagen die Leute dann auch, nö, dann ich möchte kein Einzelgespräch, genau deswegen. Und dann ist es in Ordnung, dann führen wir kein Einzelgespräch.
Das heißt, es gibt diese Vorkehr mit Blick auf denjenigen, der nicht im Einzelgespräch dabei ist, dass der damit klarkommen muss, okay, da wird jemand mit auch meiner Mediatorin reden und ich werde davon nicht alles erfahren. Und es gibt auch, und das ist auch ein Punkt, der mich da interessiert, den Aspekt, ich erzähle das im Einzelgespräch meiner Mediatorin, weil die damit umgehen soll und muss und meinetwegen auch diese schlechte Nachricht oder unangenehme Nachricht für den anderen dann überbringen soll oder so. Also auch diese Person, die im Einzelgespräch ist, hat ja Interessen und ich weiß nicht, wie du das handhabst oder ihr, kann nicht einfach sagen, ich sage Ihnen, was Sie nicht sagen dürfen, Frau Mediatorin, aber ich sage Ihnen auch, was Sie sagen müssen. Da wirst du und ihr ja auch ein Vorbehaltsrecht dabei haben und sagen, naja, das ist vielleicht nicht meine Aufgabe. Wie sieht das mit diesen Personen aus, die im Einzelgespräch sind?
Ich fange vielleicht noch mal einen Schritt weiter vorne an, Sascha, nämlich wann mache ich überhaupt Einzelgespräche? Mhm. Also wir nehmen jetzt mal die Vorgespräche aus, die ja, hatte ich ja schon erörtert, in der gerichtlichen Mediation im Wesentlichen nicht stattfinden. Im Rahmen der Mediation sind Einzelgespräche dann angesagt, wenn, also da blockiert irgendjemand, man vermutet so einen geheimen Vorbehalt oder wie wir sagen Hidden Agenda. Und ich merke, irgendwie wird hier nicht offen gesprochen, Interessenbedürfnisse sind nicht authentisch. Ne? Das ist dann entweder schon in der Themensammlung oder in der Interessenklärung, dass man dann merkt, so kommt man irgendwie nicht weiter und dann macht das Sinn, in ein Einzelgespräch zu gehen.
Was sind so für dich typische Markierungen, wo du merkst, oh, das könnte jetzt ein Weg ins Einzelgespräch werden?
Wenn Leute zum Beispiel sagen, ich möchte das Geld zurückhaben und wenn ich dann sage, warum möchten Sie das Geld zurückhaben? Weil mir das zusteht. Woher wissen Sie, dass Ihnen das zusteht? Hat mir mein Anwalt gesagt. Dann frage ich ja weiter nach. Das spürst du schon, ne? Da spürst du eine gewisse Blockade.
Ja.
Dann versuche ich so ein bisschen dahinter zu fragen, was würde sich an ihrem Leben ändern, wenn sie das Geld nicht bekommen würden? Weil ich so ein bisschen wissen will, was eben das eigentliche Interesse dahinter ist. Und wenn ich merke, dass jemand auf diese Fragen so ein bisschen rumdruckst, dann fange ich an, darüber nachzudenken, ob der irgendwas zurückhält. Und die Leute haben ja üblicherweise gute Gründe aus ihrer Sicht, Dinge so darzustellen, wie sie es tun. Ich lasse das dann noch eine Weile laufen und dann verdichtet sich vielleicht der Verdacht oder ich bilde die Hypothese, dass dieser Mensch, diese Partei einen guten Grund hat, nicht offen zu sprechen. Mhm. Und um das zu verifizieren und auch zu wissen, wie ich weiterarbeite, bietet sich es dann an, in ein Einzelgespräch zu gehen.
Ja, das finde ich interessant, weil sozusagen die Einzelgespräche in dem Falle ja im Dienste der Transparenz stehen. Und du merkst, und das kann ich absolut nachvollziehen, das Forum jetzt ist noch nicht geeignet, für diese Person das zu benennen. Also um überhaupt die Information zu bekommen und dann gegebenenfalls auch Wege zu finden, wie sie dann mitgeteilt werden können, geht man ins Einzelgespräch. Und gleichzeitig, du hast es vor uns gesagt, kollidiert das auch mit dem Transparenzgebot, weil halt eine Person erstmal außen vor gelassen werden muss.
Ja, ist interessant, ne?
Ja, genau. Ne? Das ist diese Ambivalenz, die auch in der Mediation dann in einem vertraulichen Rahmen, also man kann nicht nur durch die Vertraulichkeitsabrede Ambivalenz ausschließen.
Ja, das ist richtig.
Und Widersprüchlichkeit, genau. Das finde ich interessant bei der Konstellation. Ja. Dann klappt das? Dann sagt ihr das meinetwegen?
Genau, sag zum Beispiel, das ist, nehmen wir mal an, ich hatte einen Fall, den ich mal hatte, eine Großmutter will von ihrem Neffen Geld wieder haben, sie bezeichnet es als Darlehen, er als Schenkung und die Großmutter druckst so rum. Dann bin im Einzelgespräch und es stellt sich heraus, dass die Großmutter vor allen Dingen frustriert darüber ist, dass sie seit 2 Jahren ihren Enkel nur noch sehr selten sieht, eigentlich nur noch auf Familienfeiern und dabei studiert er doch in derselben Stadt, wo sie wohnt und eigentlich hatten die mal ein gutes Verhältnis. Und darüber ist sie so traurig und sie gesteht dann auch rein, ja, es war auch eine Möglichkeit, Kontakt zu bekommen, das Verfahren. Mhm. Okay. Und das hat sie nicht getraut.
Das Verfahren, nicht das Darlehen.
Das Verfahren wieder einzeln, darüber hat sie Kontakt aufgenommen und ist dann relativ zügig zu Gericht gegangen. Und dann sagt natürlich ihr Enkel, das kann ja wohl nicht angehen, dass du mich, dass meine Großmutter mich vor Gericht zerrt. Also bei dem bewirkt das Gegenteil. Da kriegt dann erst recht keine Lust auf Kontakt. Der eigentliche Konflikt ist eben nicht abgebildet in der juristischen Position. Ja, und dann endet so ein Einzelgespräch damit, dass ich sie dann eben frage, was darf ich denn von dem, was ich erfahren habe, nicht sagen? Und dann überlegt sie, nimm immer diese Negativformulierung, weil es den Leuten üblicherweise einfacher, die fühlen schneller, was sie nicht wollen, was die anderen erfahren. Und das ist auch immer viel weniger als das, was die Beteiligten wissen wollen. Deshalb wähle ich diese Frageform.
Finde ich auch methodisch einfach sehr gut, weil dann auch für dich oder uns Mediatoren klar ist, das darf ich nicht benennen und kann aber trotzdem sonst relativ frei agieren. Und ansonsten, viele Mediatoren fühlen sich ja sehr gehemmt, weil sie plötzlich viel erfahren haben. Und fragen sich dann, was darf ich denn alles jetzt nicht erzählen, weil alles vertraulich ist. Und dann ist es, finde ich, einen cleveren Zug. Hey du, der den Podcast gerade hört. Wir bringen jede Woche eine neue Folge in diesem Podcast auch dir zum Anhören und brauchen deine Unterstützung. Nimm dein Smartphone, hinterlass eine Sternebewertung und einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt und mach andere dadurch aufmerksam auf diesen Podcast hier. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
In diesem Fall hat die Dame gesagt, nö, eigentlich, wenn ich das sagen würde, dann wäre es okay. Das ist auch oft so, dass sie dann jetzt in diesem konkreten Fall der Umstand, dass sie gerne wieder Kontakt zu ihrem Enkel gehabt hätte, das wollte sie gerne, dass ich das sage. Wollte das nicht selber sagen. Das ist häufig so. Ja, dann gehen wir wieder zurück in die große Runde und dann kommuniziere ich das für sie und ich kommuniziere auch. In dem Fall ist es so, dass sie eben nichts zurückhalten wollte. Wenn es so ist, dass Leute sagen, nee, bestimmte Sachen dürfen sie nicht weitergeben, dann gehe ich auch zurück und sage, also aus dem Einzelgespräch kann Folgendes übermittelt werden. Es gibt Dinge, die nicht übermittelt werden können. Das hatten wir ja vorher besprochen und das ist der Fall. Aus meiner mediatorischen Sicht hindert das aber nicht an einer erfolgreichen Mediation.
Eine Kollegin hatte das auch hier in einem Episode für Einzelgespräche so für sich klar gemacht. Das war außergerichtliche Mediation. Wenn ich Einzelgespräche durchführe, dann führe ich auch mit jedem Einzelgespräche durch.
Richtig.
Ist das in so einem Fall vielleicht, weil diese Konstellation auch die Frage aufwirft, dann auch für dich nötig, wenn sozusagen die andere Person nicht den Eindruck macht, da ne, was zu verbergen oder zumindest nicht so einfach sagen zu können, dass du dann formal einfach trotzdem sagst, wir setzen Einzelgespräche an, mir geht's aber eigentlich nur um diese eine Person? Oder sagst du ganz, okay, das reicht, ne? Wir haben das Einzelgespräch mit der Großmutter jetzt gemacht und wir machen ganz normal weiter?
Nein, ich biete das immer beiden an. Das ist auch Grundsatz der Allparteilichkeit. Was war auch so, dass ich dann dem Enkel das auch angeboten habe, auch obwohl ich dachte, der ist eigentlich offener. Tatsächlich hat er das Angebot auch angenommen und tatsächlich hatte der auch eine interessante Information, die er bisher noch nicht verlautbart hatte. Dieser Enkel hatte nämlich ein Coming-out und lebte mit seinem Freund zusammen und die Großmutter hat das missbilligt. Und daraufhin hat der Enkel den Kontakt zu ihr auf ein Minimum reduziert. Und ich vermute, dass der Enkel es auch in der großen Runde gesagt hätte, aber in diesem Fall hat er das ihm angebotene Einzelgespräch wahrgenommen und mir das erzählt. Ja. In diesem Fall war es so, dass er sagte, ich würde das dann in der großen Runde selber sagen. Und ab dann hat die Mediation richtig Sinn gemacht, ne, weil wir dann natürlich die eigentlichen Interessen und Bedürfnisse auf dem Tisch haben. Und Sie können sich vorstellen, dass die Frage des Darlehensbetrages dann sehr nachrangig war.
Ja, und auch dort die Information ja sehr ambivalent, wenn ich mich da in den Enkel in die Position begebe, wo ich mit dem Thema normal und offen und als überhaupt nicht der Rede wert umgehen will, dann darf ich es eben auch nicht sagen. Selbst wenn ich weiß, hier in dem Falle ist es möglicherweise, also war zumindest dann für den jungen Mann der Grund, diesen Kontakt zu reduzieren. Aber diese Info halt nicht mitzuteilen, weil sie einfach normal ist. Selbst dafür ist dann also das Einzelgespräch sinnvoll, auch wenn man es nicht vermutet hat vorher. Das finde ich interessant.
Genau. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich das immer beiden anbiete. Wenn einer sagt, nein, ich brauche kein Einzelgespräch, dann akzeptiere ich das. Dann gibt es eben kein weiteres. Aber ich biete es immer an. Wir wissen ja als Mediatoren im Grunde genommen nur ganz wenig, was in den Leuten vorgeht. Jeder Moment in der Mediation, wo die Beteiligten in Verantwortung gehen, in Eigenverantwortung gehen, nämlich indem sie sagen, ja, ich will ein Einzelgespräch oder nein, ich will keins, ist immer ein guter Schritt in die richtige Richtung, nämlich eine eigenverantwortliche Lösung zu finden.
Wenn ich hier zum Beispiel in Ausbildungen bin, gibt es häufig bei dem Thema, gerade für den Beginn von Mediation, so zwei gegenübergesetzte Vertreterinnen, Lager, also ich will es gar nicht so stark profilieren, aber schon, die einen tendieren so, ich würde bei einer Mediation immer am Anfang Einzelgespräche machen und sonst weiß ich ja gar nicht, worum es geht und das, ne, und da gibt es verschiedene Mehrgründe. Und andere sagen eher, also nee, alle an einen Tisch, ne, ist jetzt ohnehin genug über die anderen geredet worden, für mich ist Mediation, alle an einen Tisch zu bekommen. Wohin tendierst du? Also was ist so, wo du sagst, vorrangig, wenn es nach mir ginge allein, dann würde ich das und das empfehlen.
Also in der außergerichtlichen Mediation führe ich immer Vorgespräche. Die kann man ja auch als Einzelgespräche. Das ist ja also im Prinzip eine Form von Einzelgespräch. Und zwar schon deshalb, ich muss ja in so einem Vorgespräch meinen Auftrag nochmal klären. Also wissen die Beteiligten überhaupt, was Mediation ist? Was erwarten die sich davon? Ist das das, was ich denen bieten kann? Machen die das freiwillig? Sind ihre Erwartungen realistisch? Ist die Person in der Lebenssituation, in der sie sich befindet, überhaupt in der Lage, einen Mediationsprozess zu durchlaufen und eine eigenverantwortliche Entscheidung zu treffen? Also die Mediationsindikation muss ich auch überprüfen.
Bei der Mediation, wo diese Parteien die Auftraggeber auch sind. Also das sind sozusagen gar nicht mal diese organisationalen Mediationen, sondern wenn die Parteien selbst diese Mediation beauftragen, dann ist das Vorgespräch bei dir auch
absolut, zwingend, absolut, genau.
Ja, okay, das ist interessant.
War es in deinem Kopf eher Mediation innerhalb einer Organisation?
Ich hatte das gar nicht so im Kopf gehabt, aber das ist halt meine übliche Arbeitsweise. Daher war das nochmal wichtig für mich auch klarzustellen. Und auch diese Frage, ist das ein Gespräch vor der Mediation für die Frage, geht eine Mediation los oder ist das schon Beginn der Mediation, bei der halt geklärt werden kann, kommt es überhaupt zu einem Gespräch an einem Tisch?
Tja, das ist ein bisschen Definitionssache. Am Ende der Mediation muss man natürlich sagen, dass die Mediation ab dem ersten Kontakt losgegangen ist. Dann da lernt man sich kennen, ne? Da baut sich ja schon was auf. Wenn allerdings dass die Vorgespräche so verlaufen und das ist gerade in der außergerichtlichen Mediation nicht selten. Es ist nicht selten, dass ich angerufen werde und Leute wollen sagen, sie sind mir empfohlen worden und wir würden gerne Mediation machen und wir sprechen dann und es stellt sich heraus, das ist im Moment gar nicht das, was die brauchen. Das ist nicht selten. Und dann ist ja gar keine Mediation zustande gekommen. Der Mediationskontrakt selber, den schließe ich erst in der Mediation selber. Die kriegen den zugeschickt vorher, dass sie es da schon mal angucken können. Damit sozusagen der offizielle Beginn der Mediation, der findet erst dann in der eigentlichen Mediation statt. Aber ich finde es schwierig zu sagen, das andere gehört nicht dazu.
Mit den innerbetrieblichen Mediationen ist das strukturell ein bisschen leichter, weil da tatsächlich am Anfang das schon eben diese Arbeit ist, die Vermittlungsarbeit und auch dann die Frage, kann ein mediatives Arbeitsbündnis geschlossen werden? Stimmen die Beteiligten dann auch nochmal von sich aus zu? Aber auch in den, sag ich mal, Privatmediationen, die ich so durchführe, tendiere ich immer eher dazu zu sagen, das ist schon die es geht schon los und die können wir in verschiedenen Settings durchführen und das kann dann auch das Gespräch an einem Tisch sein, was schon sinnvoller ist in vielen Fällen, aber manchmal eben auch nicht und dann macht man eben eine andere Form der Mediation. Das nehme ich auch so wahr, es ist für Parteien ein Riesenschritt, an einen Tisch zu gehen. Und das ist was anderes als ne, zum Mediator zu gehen, Einzelgespräch, Vorgespräch zu führen und zu sondieren, ob das was ist. Was sind so die Erfahrungen innerhalb des Einzelgesprächs? Also wo du methodisch vorgehst, die Dinge tust oder auch unterlässt, um das Einzelgespräch fruchtbar für die Mediation zu gestalten?
Das Einzelgespräch ist ja im Grunde genommen eine Coaching-Situation. Ich das jetzt mal so von der Einordnung und entsprechend führe ich das auch. Ich habe ja auch eine systemische Coaching-Ausbildung und da habe ich ein bisschen entliehen den Aufbau meiner Einzelgespräche. Meine Einzelgespräche dauern auch, also wenn ich 10 Minuten brauche, ist das schon lang. Ich finde, länger kann man der anderen Seite das Warten und das Vermuten nicht zubuten.
Da kommt auch nochmal der Kontext vor, ne? Die sind gemeinsam bei Gericht und warten in der anderen Seite.
Genau, und ja. Er kann sich vorstellen, ne? Die redet da mit dem Mediator und der andere sitzt draußen und dann überlegt er sich. Je länger es dauert, desto mehr überlegt er sich.
Der hat mehr Inhalt im Kopf, als ihr miteinander gesprochen habt.
Ja, und das ist nicht gut für die Mediation. Da entsteht dann auch irgendwann Misstrauen. Deshalb, also 10 Minuten ist, finde ich, das Maximum, was man zumuten kann. Und in diesen 10 Minuten ist mein Aufbau im Grunde genommen immer der gleiche, nämlich kurze Würdigung des Problems. Also ich sage denen, ne, warum habe ich Einzelgespräch oder wenn die ein Einzelgespräch anreden, warum wollten sie das? Dann wo wollen sie hin? Was soll am Ende stehen? Und welche Ressource können sie dafür zur Verfügung stellen? Danach strukturiere ich das Einzelgespräch. Das weiß natürlich die Person nicht, die das mit mir macht, aber mir hilft das sehr, das Einzelgespräch eben zeitlich zu begrenzen und das ein bisschen straff zu halten.
Das ist gut zu wissen. Das war mir auch nicht so klar. Meine Vorannahmen aufgrund meiner Arbeit sind da ganz andere gewesen. Aber wenn die andere Seite wartet, dann ist da einfach Zeitdruck auch da.
Genau.
Wo sind wir gelandet mit den Einzelgesprächen jetzt? Also ist das für dich etwas, wo du sagst, das gehört für mich in der Mediation dazu und ist sozusagen immer möglich oder auch wird immer durchgeführt? Oder ist es so, bei Bedarf wird das kommen, weil halt zum Beispiel wahrgenommen wird, hier gibt's noch eine Blockade, irgendwie ist das Forum doch nicht ganz passend, dass da jetzt eine vertrauliche Information kommt. Wie guckst du da so auf Mediationsprozesse drauf?
Für mich sind Einzelgespräche eine Intervention von vielen. Das heißt, da greife ich nur bei Bedarf drauf zurück. Ich erlebe aber, dass Einzelgespräche sehr häufig eingesetzt werden, wenn Mediatoren in die Situation kommen. Beteiligten sind hochstrittig, ja. Es geht da hoch her. Es gibt einen Anwalt, der sich nicht so zurückhält, wie sich der Mediator es wünschen würde. Also immer dann, wenn so eine Überforderungssituation in der großen Runde entsteht, ne, dann ist es natürlich die Versuchung groß, gehen wir mal in ein Einzelgespräch, da können wir die Sachen schnell klären. Ne, da kann man dann auch mal sagen, hier Chance und Risiko. Ich würde auch vermuten, von einigen Kollegen weiß ich es, bei anderen würde ich es vermuten, dass in den Einzelgesprächen die Kollegen dann auch durchaus mal eine rechtliche Bewertung vornehmen. Kann ja auch mal hilfreich sein.
Bei Gericht ist der Kontext einfach passend.
Genau, so Einzelgespräche, damit der Mediator sich aus einer Überforderungssituation retten kann, finde ich nur im absoluten Ausnahmefall vertretbar.
Es wäre gut, wenn die Überforderung der Ausnahmefall ist, ne?
Ja, ganz genau.
Aber wenn
ganz
Überforderung genau. Ist, ist es, glaube ich, ganz, ganz passend und ein guter,
genau,
guter Weg.
Genau. Und das ist der, und dann ist natürlich die Frage, wie führe ich so ein Einzelgespräch? Und weil das in den Ausbildungen, also als ich angefangen habe, ausgebildet worden bin, waren Einzelgespräche so, das machte man irgendwie nicht, weil die Grundidee war, wir wollen, ne, ist ja nun genau, dass die Leute an einem Tisch sitzen und sich eben verstehen. Und ganz am Anfang, so vor 20 Jahren, war es auch so, dass wir hatten alle das Gefühl, am Ende müssen die sich lieb haben. Ja, die müssen ja richtig versöhnt sein. Das hatten wir auch in der gerichtlichen Mediation. Und es stellt sich natürlich heraus, dass das nur in seltensten Fällen ist. Die Leute haben einen Konflikt und die sind froh, wenn dieser Konflikt geklärt und in der gerichtlichen Mediation in der Erledigung des Verfahrens mündet. Ende. Ja. Mehr wollen die nicht. Und viele sind auch froh, wenn sie sich danach nicht mehr wiedersehen oder nur noch unter bestimmten, sehr geregelten Bedingungen wiedersehen müssen. Und insofern ist für die auch manchmal, also das gilt auch für die Phase der Optionssammlung und vor allen Dingen des Verhandeln, der Phase des Verhandelns, sind die Beteiligten auch oft wirklich gestresst. Die sitzen dann da schon 2 Stunden, 3 Stunden, ja, unter Hochanspannung aufeinander, mussten sich laute Sachen anhören, die für sie nicht immer einfach zu hören sind. Und dann geht's auf einmal ums Geld und dann wird verhandelt und es ist nicht so, dass die dann auf einmal sehr liebevoll und verständnisvoll miteinander umgehen. Die haben vielleicht mehr verstanden und manchmal sind sie auch deutlich fairer als vorher, aber trotzdem geht's dann irgendwie um knallharte Fakten, meistens um Geld.
Meinst du, das haben Mediatoren mittlerweile akzeptiert, dass das so mit dem großen Liebesfrieden vielleicht doch nicht das realistische Ziel ist?
Also ich nehme das wahr, dass das schon eine Entwicklung dahin ist, dass ja so eine gewisse, man könnte sagen, Ernüchterung oder auch Versachlichung, ja, der Möglichkeiten, die Mediation hat. Und ich will noch gerne noch mal zurückkommen auf diese Einzelgespräche in der Verhandlungsphase. Ne? Ich mache das dann manchmal, wenn ich merke, die Leute sind einfach auch erschöpft. Und es schont ihre Nerven, wenn ich bestimmte Verhandlungsschritte mit den Beteiligten im Einzelgespräch mache. Jemand macht ein Angebot, was offensichtlich für die Gegenseite nicht akzeptabel ist. Ne? Das stresst natürlich die Gegenseite, weil das manchmal ist es wie eine Ohrfeige. Ne?
Das heißt, da sind auch Einzelgespräche, die den Ausgang bestimmen, nicht nur damit Mediation ermöglicht wird, sondern eben auch, dass es abgeschlossen wird.
Für mich ist es wichtig zu gucken, was dient den Beteiligten, ne? Was dient ihren Bedürfnissen. Und wenn ich merke, dass jemand schon ziemlich erschöpft ist und gerade auch die andere Seite ist vielleicht gar nicht so erschöpft, sondern sehr kampfeslustig und denkt, jetzt kann ich nochmal in den Verhandlungen einen draufsetzen. Oder ich habe auf der anwaltlichen Seite jemanden, der dann sich einschaltet und kämpferisch agiert, dann mache ich das einfach aus Deeskalationsgründen, weil ich denke, dass deine Nerven sind schon strapaziert da auf der anderen Seite. Wir machen das jetzt mal im Einzelgespräch, bereiten das ein bisschen vor, weil eigentlich ist es gut gelaufen. Eigentlich haben die Beteiligten auch deutlich gemacht, dass sie sich einigen wollen. Es ist nur gerade jetzt eben aus verschiedenen Gründen ganz schwer, den nächsten Schritt gemeinsam zu gehen. Also es ist dann so ein Entlastungsmodell, wenn du so willst.
Letzte Frage, weil mir das Bild jetzt nochmal so vor Augen war. Es sind ja Anwälte mit dabei. Gehen die bei den Einzelgesprächen mit? Oder bist du dann tatsächlich mit Medianten alleine die 10 Minuten? Beziehungsweise ist es auch denkbar, dass du mit den Anwälten oder einer Anwaltsseite im Einzelgespräch bist?
Ist alles möglich und passiert alles. Es passiert immer nur, wenn alle einverstanden sind. Die Regel ist, dass ich mit einer Partei und ihrem Anwalt da sitze. Aber es kommt auch immer wieder vor, dass Beteiligte sagen, wir wollen mal alleine mit der Mediatorin sprechen. Das ist ja auch ein Einzelgespräch, na, die beiden Beteiligten und ich. Oder einer will ganz allein mit mir sprechen. Die Anwälte wollen alleine mit mir sprechen.
Alles ist möglich sozusagen. Es müssen nur Einverständnisse dafür da sein, also die Beteiligten. Finde ich trotzdem gut, weil auch, ne, klar, wenn man das nicht macht und als Mediatorin hat man dann auch manchmal so Verregelungen, so was geht und was geht nicht. Gerade mit Blick auf Anwälte. Daher finde ich das nochmal wichtig und interessant, dass das auch geht und auch gemacht wird.
Und für die Anwälte ist es ja auch öfter mal entlastend. Also Anwälte, die häufig zu mir kommen, um Mediation durchführen zu lassen, die wissen das auch und die nutzen das auch ganz gezielt. Mhm. Zu sagen, oh, ich glaube, wir würden jetzt mal um Einzelgespräch bitten. Aber wie gesagt, es ist mir schon wichtig, das ist kein Allheilmittel, das ist eine Intervention unter vielen und es ersetzt nicht das mediatorische Handwerk. Und das ist ein Handwerk, das muss gelernt werden, vertieft werden und immer wieder geübt werden. Daran geht kein Weg vorbei.
Ich habe noch eine Konstellation, die mir jetzt so aufscheint, die muss ich noch abfragen. Weil sozusagen auch hier im Podcast vor einigen Jahren jetzt mittlerweile schon ein Anwalt aus anwaltlicher Sicht Mediation und Mediatoren beschrieben hat. Und der sagt, also es ist ganz wichtig, dass wir Anwälte früh eingebunden werden, also noch vor Gericht, auch von den Mediatoren proaktiv, weil wir unsere Mandanten halt auch kennen. Und das ist so im Bereich Immobilienrecht, also und hat einen hohen Vertrauensstatus und einen hohen Beraterstatus. Wie ist das oder ist dir das passiert, dass du im Einzelgespräch mit Anwälten oder mit einem Anwalt dann hörst, was dieser Anwalt weiß von seinem Mandanten, der das aber nicht sagt oder gesagt hat, aber er das für eine wichtige Information für dich als Güterichterin, als Mediatorin hält und dir das mitteilt, also über eine Person im Einzelgespräch redet, die eben die maßgebende Konfliktpartei, Mediantenperson ist. Und was machst du dann mit der Info, wenn halt der Anwalt oder die Anwältin vielleicht erlaubt oder auch gar nicht abgesprochen, so eine Info mitteilt. Also Sie müssen wissen, Frau Mediatorin, mein Mandant, so. Das sagt er Ihnen nicht, ne? So, es soll für ihn keine Rolle spielen, aber es spielt eine Rolle.
Diese Situation gibt es, ja. Ich gehe damit genauso um, wie ich mit solchen Informationen der Beteiligten auch umgehe. Ich frage die, ob das veröffentlicht werden kann. Und wenn er sagt, nein, ich möchte, dass das hier bleibt, das ist wirklich nur eine Information für Sie, dann überlege ich, ob ich mit dieser Information und dem Umstand, dass ich sie nicht veröffentlichen kann, ob es dem Erfolg der Weiterführung und auch letztlich der Lösung in der Mediation im Wege steht. Und wenn es das nicht tut, geht es weiter. Und ich würde auch dann natürlich sagen, wenn ich dann in die Gruppe zurückkomme, die sagen, ich habe mit Herrn Rechtsanwalt oder Frau Rechtsanwältin sowieso gesprochen. Wir haben einige Sachen besprochen, von denen nicht alles im Sinne des Mandantengeheimnisses zum Beispiel hier veröffentlicht werden soll. Und sage ich aber immer dazu, dass das aus meiner Sicht den erfolgreichen Ausgang der Mediation nicht behindert. Das sage ich immer dazu, weil das für mich die Leitplanke ist. Diese Situation, also dass ein Anwalt alleine mit mir sprechen will, also ohne Mandanten und ohne die Gegenseite, das kommt allerdings sehr selten vor. Häufig kommt es vor, dass beide Anwälte sagen, wir wollen gerne mal mit Ihnen sprechen. Und die Anwälte dann sagen, unsere Situation ist folgende. Und wir würden gerne auch im Sinne unserer Mandanten, das sollten Sie wissen. Also mehr so aus Fürsorglichkeit, ne?
Ja, das war sozusagen auch der Fokus, den der Kollege da aus Wien hier auch gesagt hat. Es ist tatsächlich so, wir müssen als Anwälte da manchmal auch unsere Mandanten vorschnellen oder vor denen selbst auch schützen. Und das ist ja schon eine heikle, widersprüchliche Situation, wie man in der Mediation damit umgeht.
Ja, aber auf die Weise, die ich geschildert habe, ist das eigentlich aus meiner Sicht im Rahmen sozusagen, ist es ja, es kollidiert ja mit keinem Grundprinzip. Es ist alles transparent, es ist allparteilich und es ist ein fürsorglicher Akt für die Beteiligten. Und wir müssen eben auch sehen, ich habe die Verfahrensverantwortung und ich muss dafür gerade stehen, dass dieses Verfahren nach den Grundprinzipien der Mediation ordentlich abläuft. Ja. Und immer dann, wenn ich das gefährdet sehe, dann denke ich darüber nach, wie es weitergehen soll mit der Mediation. Solange ich das nicht gefährdet sehe, bin ich ganz ruhig und mache weiter.
Insa, das ist eine schöne Leitlinie am Schluss nochmal. Ich danke dir für das Gespräch und für die Einblicke in deine Arbeit und vor allem auch in den Arbeitskontext, der häufig ja verloren geht, wenn man so über Mediation redet. Und dann kriegt man mit, es sind ganz verschiedene Fragestellungen, ganz verschiedene Konstellationen, die halt aus der eigenen Arbeitswelt eher untypisch sind. Insa, ich wünsche dir eine gute Zeit mit Medianten, aber auch ohne, so dass es rundum gut ist für dich. Vielen Dank.
Danke, Sascha. Und danke, dass ich meinen Kontext mal so ein bisschen darstellen konnte. Ich hoffe, es findet viele interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich denke, wir sehen uns ja in dem einen oder anderen Zusammenhang. Bald mal wieder.
Insa Norden, Richterin aus Schleswig-Holstein, Güterichterin, Mediatorin, Referentin in der Mediationswerkstatt in Münster. Langjährige Erfahrung in der außergerichtlichen, aber auch in der gerichtlichen Streitbeilegung. Mit ihr habe ich über Einzelgespräche gesprochen und eben dort auch die Konstellationen, die bei Gericht dann auftauchen, im Einzelnen uns angeschaut, da eben dort Anwälte häufig dabei sind und auch die Konstellationen dann, wenn ein Fall, ein gerichtlicher Fall zum Güterrichter, zur Güterrichterin gebracht wird und dort mediativ bearbeitet werden kann, unterscheidet sich doch auch von den Konfliktbearbeitungen, sage ich mal, im Wege einer privaten Mediation oder einer organisationalen Mediation. Wenn dir das hier gefallen hat, der Podcast dir zusagt, dann hinterlass doch ein Feedback und eine Sternebewertung. Sag deinen Kolleginnen und Kollegen Bescheid, dass es hier diesen Podcast gibt und abonniere ihn, damit du keine Folge mehr verpasst. Für den Moment bedanke ich mich, dass du hier wieder mit dabei warst und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Inko Fehmer und dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Pappen für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildung.